Deutschlandfunk zur Diskussion.
Gemeinsame Sorgen, gemeinsame Schulden. Europa in der Corona-Pandemie. Die Diskussionsleitung hat Ursula Welter.
Guten Abend und willkommen in unserer Runde. Wir rufen in dieser Diskussion das Thema Europa auf. Wir haben alle, die wir hier um den virtuellen Redaktionstisch sitzen, dieses Europa zweifellos schon in schweren Gewässern gesehen. Aber das jetzt toppt dann doch vieles. Corona als Brandbeschleuniger für die Probleme, die der Kontinent bereits hatte. Dazu die nationalen Alleingänge, die Grenzschließungen, die aufkeimenden Ressentiments. Und in diese Mischung hinein auch noch ein bebengleiches Urteil aus Karlsruhe, das erstens der Geldpolitik als Kriseninstrument Grenzen gesetzt hat und zweitens einen schwerwiegenden Streit um das europäische Rechtssystem vom Zaun gebrochen hat. Es gibt also viel zu besprechen. Wir haben 45 Minuten und das sind meine Gäste. Claire de Mesmes, Leiterin des Frankreich-Programms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der DGAP. Der Politologe Emanuel Richter, emeritierter Professor des Instituts für politische Wissenschaft an der RWTH Aachen. Stefan Detjen, Chefkorrespondent und Leiter des Deutschlandfunk Hauptstadtstudios. Und Peter Kapern, den Sie seit vielen Jahren aus unserem Brüsseler Studio kennen, als Europakorrespondenten unseres Hauses. Willkommen in alle Richtungen.
Guten Abend.
Guten Abend.
Hallo. Hallo aus Brüssel.
Europa im Mai 2020. Wir stehen kurz vor der deutschen Ratspräsidentschaft. Ab 1. Juli übernimmt Berlin und die Corona-Pandemie diktiert die Agenda. Peter Kapern, fangen wir in Brüssel an und beginnen wir mit dem Montag dieser Woche. Deutschland und Frankreich haben vorgeschlagen, dass die Europäische Kommission einmalig über Anleihen 500 Milliarden Euro Schulden machen soll. Diese Summe soll dann als Zuschuss, nicht als Kredit, in die notleidenden Regionen und Branchen gelenkt werden. Es ist zunächst nur ein Vorschlag, es gibt Widerstände. Die übrigen 25 müssen zustimmen. Dennoch, war das aus Ihrer Sicht ein geschichtsträchtiger Augenblick?
Na, geschichtsträchtig könnte es werden, wenn das oder so etwas Ähnliches tatsächlich Beschlusslage werden wird. Aber es war ein bemerkenswerter Augenblick, weil beide, Macron und Merkel, einen gigantischen Schritt aufeinander zumachen mussten in diesem Moment für diesen gemeinsamen Vorschlag. Wenn wir nochmal ein wenig zurückschauen auf das deutsch-französische Verhältnis in den letzten Jahren. Das war eine deutsch-französische Eiszeit, so muss man das sagen. Und dann urplötzlich, und das kam wirklich sehr überraschend, dieser Vorstoß gemeinsam am Montagabend, wo beide deutlich gemacht haben, dass sie von vielem, was sie in den Wochen zuvor gefordert hatten, sich distanzieren mussten. Gemeinsame Schulden, das hatte die deutsche Politik per se kontinuierlich fest ausgeschlossen. Frankreich hatte viel höhere Summen für diesen Rettungsfonds, für diesen Recovery Fund, an dem die Kommission jetzt arbeitet, gefordert. Also, dass die beiden da zueinander gefunden haben, das war A, überraschend und B, möglicherweise ist es wirklich wegweisend, weil wenn die Schulter an Schulter stehen, dann ist das eine Ansage in der Europäischen Union.
Also ein bemerkenswerter Moment, Claire de Mesmes, aus Sicht der Französin hier in der Runde. Waren Sie überrascht, erfreut?
Ich war beides, überrascht und erfreut, ja in der Tat, weil ich sehe diesen Vorschlag, der ja in der Tat ein Vorschlag ist und keine Entscheidung, ich sehe diesen Vorschlag als Rückkehr der deutsch-französischen Zusammenarbeit in Europa oder der deutsch-französischen Führungsrolle. Und jahrelang hat man sich gefragt, ja, wann kommt die Antwort aus Deutschland auf Macron, auf die Sorbonne-Rede? Und was wir da erlebt haben in dieser Pressekonferenz, das war für mich die Antwort auf Macrons Vorschläge. Und das Schöne auch daran, und da sieht man, dass das funktioniert hat, das war oder das ist ein Kompromiss. Das ist nicht ein Land, Deutschland oder Frankreich, das gewonnen hat. Das ist ein deutsch-französischer Kompromiss. Jeder musste Zugeständnisse machen und am Ende hat man einen Vorschlag, der natürlich schwierig ist für andere Länder. Und es wird weiter verhandelt, aber beide Länder können sich darin irgendwie wiederfinden.
Es war die Antwort auf die Sorbonne-Rede, sagen Sie. Es war aber auch ein Vorschlag in einer Zeit, in der gerade Deutschland einseitig durch Grenzschließungen die Franzosen vor den Kopf gestoßen hatte. Sie haben in einem Zeitungsartikel gesagt, sie seien geschockt gewesen über das, was da passierte in den Grenzregionen. Also auch eine Antwort darauf?
Ja, ich denke, das war auch eine Antwort darauf. In der Grenzregion mit der Wiedereinführung der Grenzkontrollen, sie waren in diesem Fall vor allem ein Symbol. Und das bedeutet ganz einfach, dass der Nachbar, der direkte Nachbar, ein Problem sei. Und ich sehe das als nationalen Rückzug. Gerade in diesen Regionen, wo man ein neues Experiment für die europäische Integration probieren möchte, mit dem deutsch-französischen Vertrag von Aachen vor ein paar Monaten ratifizierte, gerade in dieser Region ist so ein Symbol Gift.
Frage an Stefan Dethjen in Berlin in unserem Hauptstadtstudio. 500 Milliarden gemeinsame Schulden. Peter Caperda hat es eingangs schon gesagt, nicht die Summe, sondern die Methode ist auch das Bemerkenswerte. Deutschland war lange Zeit gegen Anleihen, gegen gemeinsame Schuldenaufnahme. Jetzt wird noch über den Begriff gestritten, aber es gab den Sinneswandel. Und warum gab es ihn?
Naja, ich glaube, dass das Bild, das wir jetzt hier gezeichnet haben, schon stimmt. Dass das, was wir da gesehen haben am Montag, auch aus Berliner Perspektive ein, sagen wir, ein neuer Aufbruch für Europa ist. Und wenn dem einen oder der anderen diese Schlagzeile bekannt vorkommt, dann hat das einen Grund darin, dass das ja der Titel des Koalitionsvertrages ist, den sich diese Bundesregierung am Anfang ihrer Amtszeit gegeben hat. Sie löst jetzt also auch ein eigenes Versprechen damit ein. Das fällt zusammen mit dem anstehenden Beginn der europäischen Ratspräsidentschaft. Also die Zeit ist aus ganz unterschiedlichen Gründen reif dafür. Und natürlich ist es jetzt auch die Not, die Deutschland und Frankreich am Ende dann vielleicht Europa zusammenschweißt. Es ist hier oft beschrieben worden als eine 180-Grad-Kehrtwende der Bundeskanzlerin. Es wäre ja nicht die erste Wende, die Bundeskanzlerin hinlegt. Sie ist dazu in der Lage, wenn sie es für erforderlich hält. Aber natürlich sind das jetzt, wie sie selber gesagt hat, außergewöhnliche Umstände, in denen sie diesen Schritt geht. Und wenn wir nach den ersten Tagen jetzt die innenpolitische Debatte, vor allen Dingen die Debatte innerhalb der Union, die ja dann am Ende mal ganz entscheidend sein wird, wenn es darum geht, die Zustimmung im Bundestag für dieses Vorhaben zu mobilisieren, wenn wir diese Debatte mal resümieren, dann kann man ja auch erkennen, dass Angela Merkel doch da nicht nur die eigene Koalition, sondern auch jedenfalls wahrscheinlich eine Mehrheit der eigenen Partei, der eigenen Bundestagsfraktion hinter sich hat. Ob das dann am Ende mal eine Zäsur in der europäischen Geschichte wird? Ich glaube, historische Zäsuren kann man immer erst im Rückblick beurteilen. Dafür ist es jetzt viel zu früh. Aber es könnte eine Zäsur sein. Das Potenzial steckt in diesem Beschluss.
Emanuel Richter, gehen Sie damit neuer Aufbruch für Europa und sehen Sie womöglich auch schon Kritik am Horizont? Denn es gibt natürlich auch Finanzpolitiker, die sagen, das könnte Deutschland überfordern. Und was kostet das eigentlich den Steuerzahler?
Naja, das ist natürlich für alle europäischen Bürgerinnen und Bürger am Ende etwas, was sie bedenken müssen. Denn natürlich sind die Steuerzahler diejenigen, die dann die Rechnung mitzahlen müssen. Aber ich sehe schon in diesem Entwurf Merkel-Macron eine gewisse Genialität. Einerseits, weil man eben diese Kröte, würde ich sagen, gesamtschuldnerische Haftung aus dem Blickfeld genommen hat. Das heißt, es würde jetzt eben keine gesamtschuldnerische Haftung mehr geben. Das heißt also, die Haftung einiger weniger finanzstarker Mitgliedstaaten im Falle eines Bankrotts oder eines Scheiterns anderer Staaten. Und andererseits, weil es eben sehr geschickt eingebaut ist in den nächsten 7-Jahres-Haushalt der EU-Kommission, 2021 bis 2027. Also es liegt in der Hand der Kommission und damit ist es eben aus irgendeinem Minenfeld der zwischenstaatlichen Regelung ein bisschen auch herausgenommen. Ich meine, das nach wie vor strittige Thema ist ja, sollen es wirklich nicht rückzahlbare Zuschüsse sein oder kann das dann am Ende doch irgendwie auf Darlehensbasis gemacht werden? Also da muss man noch einen Kompromiss finden. Da wären aber auch Kompromisslösungen vorstellbar. Und insofern ist das natürlich auch, sagen wir mal, für die europapolitische Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland ein spannender Moment. Ich würde das jetzt nicht so idealistisch und pathetisch überhöhen im Sinne von da ein großer Meilenstein europäischer Integration. Es ist ein weiteres Stück Vergemeinschaftungspolitik, die eben tatsächlich dann die europäischen Institutionen an dieser Stelle stärkt.
Nun müssen aber natürlich die, die da das Geld aufnehmen, auch Garantien geben. Und Deutschland ist da mit im Boot. Halten das die Verträge, Peter Kapern? Und gleich an Stefan Detjen dann die Nachfrage, was wird Karlsruhe sagen?
Artikel 122 des EU-Vertrags erlaubt es, dass Staaten anderen Staaten innerhalb der EU helfen, wenn die in Not geraten. Das ist übrigens ein Artikel, auf den man sich vor wenigen Wochen erst schon einmal berufen hat, als nämlich dieses Kurzarbeitergeldprogramm mit dem Namen SURE hier bei der Kommission, lässt man sich für politische Programme immer so politpoetische Namen einfallen. Also als dieses Kurzarbeitergeldprogramm mit dem Namen SURE aufgelegt wurde, da hat man sich auch auf diesen Artikel berufen. Denn auch dieses Programm ist kreditfinanziert. 100 Milliarden an gemeinsamen Schulden stecken da drin. Hat niemand drüber geredet. Jetzt reden wir darüber. Ja, meiner Auffassung nach ist dies als eng umgrenzte Kreditaufnahme machbar unter Berufung auf die EU-Verträge. Es geht um eine einmalige Schuldenaufnahme. Sie ist zeitlich limitiert, sie ist in der Höhe limitiert und sie ist in der Verwendung der Gelder beschrieben, beziehungsweise die exakte Beschreibung kommt nächste Woche von der EU-Kommission. Insofern sehe ich da noch keine große europarechtliche Angreifbarkeit.
Gut, einmalig beschränkt, Stefan Detjen, die Frage nach denkbaren Klagen auch in Karlsruhe, einmalig und beschränkt. Aber das muss ja nicht das Ende sein. Es kann ja auch eine Tür aufgestoßen worden sein, das jedenfalls sagen Kritiker. Wie ist das aus Ihrer Sicht?
Ja, diese Formulierung der außerordentlichen, besonderen Maßnahmen in besonderen Zeiten, das war ja ein Satz von Angela Merkel aus der gemeinsamen Pressekonferenz mit Emmanuel Macron am Montag. Und ich glaube, das war ein Satz, den sie natürlich nicht nur an die deutsche und französische Öffentlichkeit gerichtet hat, sondern sehr konkret Richtung Karlsruhe adressiert hat. Die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung weiß natürlich spätestens seit dem Urteil, über das wir jetzt auch noch sprechen werden, das EZB-Urteil, wie scharf diese Klippe ist, die man da in Karlsruhe gegebenenfalls umschiffen muss. Aber wenn man sich das konkret anschaut, dann muss man sagen, die spektakulären Auseinandersetzungen, die wir zwischen den Karlsruher Richterinnen und Richtern und dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg erlebt haben, die jetzt eskaliert sind in diesem EZB-Urteil, die drehten sich eben zuletzt immer wieder um die Rolle der Europäischen Zentralbank. Das war die europäische Institution, der das Bundesverfassungsgericht eine Überschreitung ihrer Kompetenzen, den sogenannten Ultra Vires-Akt, vorgeworfen hat. Und die Europäische Zentralbank spielt da jetzt in diesem Projekt keine Rolle mehr. Es geht nicht darum, ein neues Programm der Europäischen Zentralbank aufzurollen, bei dem die Karlsruher Richter dann prüfen würden, ob das die Grenze von der Geldpolitik zur Wirtschaftspolitik überschreitet. Ich glaube, wichtig aus der Karlsruher Sicht ist natürlich vor allen Dingen eines, was ja ebenfalls gleich zugesichert wurde von Macron und von Merkel, dass man die parlamentarische Zustimmung einholen wird aus allen 27 Mitgliedstaaten. Das wird eine ganz, ganz große Hürde, die man da überwinden muss. Aber das ist sicherlich dann aus Karlsruhe eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass diese Risiken, die damit dann auch für den Bundeshaushalt verbunden sind, dass die parlamentarische Rückendeckung des Deutschen Bundestages finden. Also ich würde auch sagen, das Bundesverfassungsgericht, so wie ich das sehe, daran muss das nicht scheitern.
Ich frage Claire de Mesme, wie ist es in Frankreich? Welche Last an Rückzahlung müsste Frankreich tragen oder überwiegt in Frankreich der Gedanke, dass es Hilfe auch sein kann für ein Land, das ja ebenso sehr gebeutelt ist durch die Corona-Krise?
Also für Frankreich wird das natürlich auch eine Last, weil Frankreich zu den größten Nettozahlern der EU zählt. Also ja, das ist eine Frage, aber es wird überhaupt nicht so diskutiert wie in Deutschland. Was im Vordergrund von der Diskussion steht in Frankreich, ist erstmal die Solidarität innerhalb der EU umzusetzen. Also nicht nur darüber reden, sondern auch wirklich konkrete Maßnahmen einleiten, um das zu sichern. Und auch die Sorge um Länder wie Italien. Und also es gibt keinen großen Widerstand in Frankreich. Und ich würde sagen, parteiübergreifend ist das ein Konsens. Was ich aber sagen möchte dazu ist, dass die Logik von dieser Initiative auch eine andere ist als in den letzten Jahren. Es geht um dieses Thema Souveränität, EU-Handlungsfähigkeit. Wie kann man die EU für die Zukunft, in der Zukunft handlungsfähig machen? Und ich finde es ganz wichtig, dass die Themen Digitalisierung und Energiewende, also Green Deal, da eine Rolle spielen in dieser Initiative. Es geht nicht nur darum, schwächeren Ländern zu helfen, das natürlich auch, aber es geht auch darum, die EU für die Zukunft wettbewerbsfähig zu machen, einfach fit zu machen.
Eine Stefan Ergänzung Dekin. Machen zu den rechtlichen Fragen, die wir eben besprochen haben. Ich glaube, Peter Kapern hat zu Recht darauf hingewiesen, hat gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass die EU-Kommission für europäische Vorhaben Schulden aufnimmt. Aber wenn man sich das anschaut, dann waren das bisher begrenzte Summen für bestimmte begrenzte Projekte. Die waren dann in den Finanzberichten der EU-Kommission in einem Anhang aufgelistet, da konnte man das nachsehen. Das hatte niemals die Dimension, über die wir jetzt sprechen. Insofern ist das schon ein, und das ist ja der sozusagen der Clou der ganzen, des Vorschlages, den man da macht, ist das ein neues Instrument, eine neue Dimension, die man da in den Raum stellt und die wirft natürlich berechtigte Fragen auf. Im europäischen Verträgen ist jedenfalls nichts dazu geregelt, dass der europäische Haushalt über europäische Schulden finanziert wird. Das ist etwas Neues und deswegen wird das natürlich in Deutschland mit der starken rechtsstaatlichen Tradition, dem starken Blick auf die rechtlichen Bindungen der Europäischen Union, wird das sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen noch sehr intensiv diskutiert werden.
Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen auf, was kostet das Deutschland? Frau de Maizière hat auf diese Frage eben geantwortet. Das wird in Frankreich ganz anders diskutiert. Ich war heute ein wenig erschrocken, als ich gesehen habe, wie diese dünne Zeitung mit den dicken Buchstaben diese Diskussion anfacht. Da stand dann auf Seite 2, war es, glaube ich, die große Überschrift: Warum zahlen wir 500 Milliarden? Nichts ist weiter von der Realität entfernt als diese Annahme, die in dieser Zahl drinsteckt. Es ist ganz einfach so, dass Deutschland an der Tilgung dieser Schuld, die die EU-Kommission dort aufnehmen will, in der Größe seines Bruttoinlandsprodukts beteiligt ist, so wie alle Lasten in der Europäischen Union nach der Größe des Bruttoinlandsprodukts auf die Mitgliedstaaten verteilt werden, weil auch in der Europäischen Union der Grundsatz gilt, die starken Schultern sollen mehr tragen als die schmalen und nicht so kräftigen Schultern. Oh, wenn ich das jetzt mal kurz versuche zu überschlagen, ich meine, jeder Banker würde mit dieser überschlägigen Rechnung um die Ohren hauen, aber 500 Milliarden, und es ist von einer langen Tilgung die Rede, 25 oder 30 Jahre, diese EU-Anleihen würden ein AAA-Rating bekommen, das heißt, die Zinsen würden sehr nah bei 0% liegen. Wenn ich jetzt 500 Milliarden durch 25 Jahre teile und dann die 21, 22, 23%, die Deutschland daran jährlich zu tragen hat, hochrechnen, dann komme ich auf eine Summe von jetzt grob über den Daumen gepeilt 5 Milliarden im Jahr. Und das bei, wie die Wissenschaftler vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel kürzlich erst ausgerechnet haben, volkswirtschaftlichen Gewinnen Deutschlands vom Binnenmarkt in Höhe von 170 Milliarden Euro pro Jahr. Ich glaube, das sind die Relationen, in denen innerhalb derer man diese Frage auch diskutieren muss in Deutschland.
Trotzdem speist sich der Widerstand ja auch aus der Frage, wer kontrolliert? Wer wird kontrollieren, wohin das Geld fließt und ob nicht dann doch Staaten das Geld anders benutzen? Wie kann das vonstatten gehen? Gibt es diesen Widerstand vielleicht an Stefan Dietjen und auch an Emanuel Richter?
Den Widerstand wird es natürlich geben. Das wird kontrovers diskutiert werden. Wir sehen das jetzt. Es ist allerdings Stand jetzt zunächst mal bedeutsam, dass sich im Augenblick nicht ein Riss innerhalb von Angela Merkels eigenem Lager abzeichnet, der so tief wäre, wie er auf dem Höhepunkt der Euro-Krise war, als es darum ging, die parlamentarischen Mehrheiten für den Euro-Rettungsschirm, für den ESM damals zu mobilisieren. Da waren Spaltlinien im Regierungslager angelegt, die tiefer sind als jetzt. Wir sehen jetzt innerhalb der Unionsfraktion kritische Stimmen. aus dem wirtschaftsliberalen Lager, vom Wirtschaftsflügel, aus der Mittelstandsvereinigung. Wichtig aus meiner Sicht war, dass Friedrich Merz sich hinter dieses Programm gestellt hat. Das heißt, die Diskussion darüber wird sich nach jetzigem Stand nicht auf der Ebene der Spitzenkandidaten vermengen mit dem innerparteilichen Machtkampf um den CDU-Vorsitz, der parallel dazu ablaufen wird. Also das Regierungslager könnte das eigentlich relativ geschlossen durchstehen. Aber natürlich ist das jetzt eine Chance für die Oppositionsparteien, sich zu profilieren. Das werden die FDP tun, das wird auch die AfD tun.
Und Emanuel Richter, europäisch gedreht, Sie haben das eingangs ja schon angedeutet, die Tatsache, dass das Geld als Zuschuss und nicht als Kredit fließen soll, das hat Widerstände provoziert in anderen europäischen Ländern. Das Ganze kann also auch noch kippen?
Kippen glaube ich eher nicht, sondern es könnte auf irgendeine Kompromisslösung hinauslaufen. Also das harte Nein der Österreicher bezieht sich ja in der Tat auf diese Frage Zuschuss oder Darlehen. Aber auch da sind eigentlich Kompromisse vorstellbar. Und interessant ist dann in der Tat auch die Frage, wer kontrolliert. Das hatten Sie ja vorhin nochmal angeschnitten. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll das ja dann so ablaufen, dass die EU-Kommission Vorschläge macht an die einzelnen Nationalstaaten und dass es eben Vorschläge sind, an die sich dann die nationalen Regierungen halten können oder nicht. In der Vergangenheit haben sie es eher nicht getan, aber das würde sich da vielleicht ein bisschen ändern. Und außerdem soll es ja auch in bestimmte Programmbereiche gehen, also eine kleine Investition zum Beispiel in Forschung, medizinische Ausrüstung und so weiter. Also insofern ist das dann, wenn das so ein Tableau ist, verschiedener Töpfe, die bedient werden sollen, ist das, glaube ich, auch relativ übersichtlich. Und dann kann man von nationaler Seite aus oder von einer europäischen Öffentlichkeit aus leicht auch intervenieren, wenn man das Gefühl hat, das läuft ganz schief oder es ist sehr einseitig oder es stützt nur wenige und vernachlässigt andere. Also insofern ist, glaube ich, die Transparenz, soweit das bislang eben schon ausformuliert ist, relativ hoch.
Was die Kontrolle dieser Gelder angeht, ich finde, dass da ein geradezu revolutionäres Moment dieses deutsch-französischen Vorstoßes drinsteckt, der noch gar nicht ausreichend gewürdigt ist. Europaabgeordnete, mit denen ich hier seit Montag in Brüssel gesprochen habe, sind geradezu überwältigt davon, dass Macron und Merkel gesagt haben, wir verankern diesen Wiederaufbaufonds im Haushalt und damit hat das Europaparlament die Kontrolle. Emmanuel Macron vertritt den Ansatz der intergouvernementalen Methode, dass also die Europapolitik im Wesentlichen zwischen den Hauptstädten geregelt wird und die Brüsseler Institutionen außen vor gelassen werden. Angela Merkel stand manchmal im Verdacht, solche Neigungen auch zu haben, aber jetzt haben beide sich zusammengerauft und haben gesagt, die Kontrolle soll beim Europaparlament liegen. Und das ist ein ganz großer Schritt, der in diesem Papier steckt.
Würde es das denn Staaten wie Italien und Spanien leichter machen, Hilfsgelder anzunehmen? Es gab ja Widerstand, als es um den europäischen Stabilitätsmechanismus ging. Sich in die Bücher schauen zu lassen, ist immer ja auch ein schmerzhafter Moment, scheint es. Würde das hier also dann leichter, auch dadurch?
Meine Auffassung ist ja, weil dieser Widerstand gegen die Inanspruchnahme von ESM-Krediten, der war in Italien ganz stark innenpolitisch motiviert dadurch, dass Matteo Salvini, der rechtsextreme Oppositionsführer, der ja immer nur einen halben Schritt vom Amt des Ministerpräsidenten in Italien entfernt ist, daraus eine große Geschichte gemacht hat und seinen Anhängern prophezeit hat, dass Italien von einer Troika kaltherziger Finanzsokraten kontrolliert und kujoniert werden würde. Und er hat da Erinnerungen wachgerufen an Dinge, die in Griechenland damals passiert sind. Er hat sie noch überzeichnet und damit sozusagen Ministerpräsident Giuseppe Conte in eine Position gedrängt, wo der nur auf Distanz zu diesen ESM-Krediten gehen konnte, vorübergehend. Mittlerweile ist dieses Problem ja ausgeräumt. Italien hat ja sozusagen diesem ESM-Hilfsprogramm mittlerweile zugestimmt. Ich denke, dass die Verantwortungsübertragung in das Europäische Parlament problemlos wäre für die Mitgliedstaaten.
Claire Demesmet, war es auch wichtig, diesen Vorschlag vorzulegen, um auch in Frankreich populistische Kritiker in die Schranken zu weisen? Und Frage, funktioniert das?
Ja, es war auch wichtig auf diesem Hintergrund, wenn man denkt, dass Emmanuel Macron 2017 die Wahl gewonnen hatte, in einem ziemlich europakritischen Kontext oder sogar europaskeptischen Kontext. Und da war Le Pen sehr stark und es ist auch zu erwarten oder es ist auch möglich, dass es 2022 wieder der Fall ist. Und Macrons Wette war zu sagen, Europa kann oder die EU kann uns Lösungen bringen. Und das war genau der gegenteilige Ansatz von Le Pen, die sagt, Europa bedeutet nur Probleme. Wenn er aber nicht liefern kann, wenn er nur das sagt, aber eigentlich kommt keine Lösung aus Brüssel oder aus Europa, dann hat er Probleme. Dann kann er nicht beweisen, dass was er versprochen hat, Lösungen aus Europa, dass dieses Versprechen einzulösen ist. Also er braucht auch Fakten. Er muss zeigen, dass das funktioniert und dass er auch da auf EU-Ebene ein Stück Überzeugungsarbeit leisten kann.
Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Wir reden also über Europa mit Claire de Mesmé von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, dem Politologen Professor Emanuel Richter und den Deutschlandfunk-Korrespondenten Stefan Detjen und Peter Kapern. Lassen Sie uns den Blick lenken auf das Krisenmanagement, das gerade von dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sozusagen in die Schranken gewiesen wurde, nämlich das Instrument, das die Europäische Zentralbank in der Finanzkrise in die Hand genommen hatte, den Ankauf von Staatsanleihen in großem Stil und die Tatsache, dass Karlsruhe vor jetzt gut 14 Tagen gesagt hat, das ist zwar keine monetäre Staatsfinanzierung, aber wir sind unter vielen Bedingungen nicht überzeugt. Die rote Karte ist gezeigt worden. Stefan Detjen, lassen Sie mich eingangs fragen zu diesem Themenkomplex, ob in den Vorschlag, den Macron und Merkel jetzt vorgelegt haben, nicht auch deshalb vielleicht politische Dynamik kam, weil dieses andere Krisenwerkzeug, dieses andere Instrument gerade durch das Urteil aus Karlsruhe stumpf gemacht wurde.
Ja, das muss man ja noch mal sehen, ob ob der Europäischen Zentralbank ihre Programme wirklich aus der Hand geschlagen wurden. Denn das Bundesverfassungsgericht hat ja einen Weg gebaut, auf dem die Europäische Zentralbank ihre Programme so wie geplant ausführen kann. Nämlich wenn sie Begründungen, wenn sie Abwägungen nachliefert zur Verhältnismäßigkeit, die das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil moniert hat. Also das ist jedenfalls keineswegs sicher, dass dieser Weg über die Europäische Zentralbank nicht nachverfolgt werden kann. Und ich glaube, wenn man das so verstehen würde, dass hier ein Ausweichmanöver, eine Ausweichbewegung stattgefunden hat, um Karlsruhe aus dem Weg zu gehen mit dem neuen Vorschlag, den Macron und Merkel gemacht haben, dann würde man unterschätzen, wie eigenständig dieser Vorschlag ist und wie zukunftsgerichtet er wohl doch trotz aller Beteuerungen ist, dass es sich hier um eine ganz einmalige Überlegung handelt. Denn auch das ist ja in den Ankündigungen von Merkel und Macron deutlich geworden, dass sie weit über die jetzigen nächsten Wochen, Monate hinausdenken. Angela Merkel hat von möglichen Vertragsänderungen gesprochen, die man perspektivisch in den Blick nehmen muss. Aber sicherlich hat dieses Urteil, dieses EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts nochmal das Bewusstsein dafür geschärft, dass wenn man so will, Verfassungsgebälk der Europäischen Union es knirscht, dass da unklare Fragen sind, die beantwortet werden müssen. Und ich denke, dass, wenn Angela Merkel von der Notwendigkeit von Vertragsänderungen spricht, dass sie auch dieses Themenfeld dabei dann mit im Blick hat.
Peter Kapern, vielleicht blättern wir dann noch mal kurz zurück, auch für die Hörerinnen und Hörer. Europarechtler waren mindestens irritiert über den Ton des Urteils und Europapolitiker waren entsetzt angesichts der Wirkung. Welche Nerven sind da getroffen worden?
Ja, und Ökonomen waren fassungslos ob des Urteils, das darf man nicht vergessen. Da sind viele Nerven getroffen worden. Einerseits ist die Erkenntnis deutlich geworden, dass dieser Konflikt zwischen Karlsruhe und Luxemburg möglicherweise rechtlich überhaupt nicht aufzulösen ist. Auf der ökonomischen Seite musste man, glaube ich, erkennen, dass die Europäische Union sich in den letzten 15 Jahren in eine Sackgasse hineinbegeben hat. Wir haben festgestellt, dass die Währungsunion ihr allergrößtes Versprechen, nämlich dass sich die Staaten immer weiter wirtschaftlich aneinander annähern werden, nicht eingehalten hat. Und als dann die Krisen kamen, erst die Finanzkrise, dann die Schuldenkrise, hatte die Europäische Union in ihrem Instrumentenkasten der Währungsunion keine passenden Instrumente, um damit umzugehen. Und dann hat sie der EZB das Geschäft der Euro-Rettung überlassen. Und das ist ein Weg, der, glaube ich, im Moment an sein Ende kommen könnte. In diesem Karlsruher Urteil sind bestimmte Kriterien genannt, warum PSPP, dieses Ankaufprogramm, keine unerlaubte Staatsfinanzierung ist. Genau diese Kriterien erfüllt das aktuelle Anleiheprogramm, das wegen der Corona-Krise aufgelegt worden ist, mit dem zauberhaften Namen PEPP. Diese Kriterien erfüllt PEPP nicht. Wir können also jetzt an den Fingern einer Hand abzählen, dass dagegen geklagt werden wird in Karlsruhe. Und ich glaube, dass dieses Urteil relativ absehbar sein wird und dass das Anleihekaufprogramm namens PEPP in Schwierigkeiten kommen wird. So, und jetzt schaue ich auf diese Pressekonferenz, diese virtuelle vom Montagabend, und stelle fest, dass Angela Merkel sagt, wir müssen die Konferenz der Zukunft Europas, die eher belanglos ablaufen sollte seit Mai, umgepolt wird und dass wir über Vertragsveränderungen reden müssen. Und ich glaube, da könnte die Erkenntnis drinstecken, dass wir tatsächlich mit dieser Rolle der EZB als Krisenmanager der Eurozone nicht mehr klarkommen und jetzt tatsächlich Europa mit dem nächsten Integrationsschritt in die Lage versetzt werden muss, eine anständige Fiskalpolitik zu machen, um mit Krisen fertig zu werden. Ich weiß das nicht genau, ob ihr das vorschwebt. Macron, sehr wahrscheinlich ja. Bundeskanzlerin auch. Ich weiß es nicht, aber wir werden in den nächsten Wochen erfahren, welche Ideen sie da wohl im Kopf hatte, als sie von Vertragsänderungen gesprochen hat.
Emanuel Richter, bevor wir über die Verhältnisse, das europäische Rechtssystem schauen, greifen wir diesen Punkt von Peter Kapern auf. Wird also jetzt auch infolge dieses Urteils ein Geburtsfehler der Währungsunion korrigiert werden müssen, weil man sieht, dass man nicht alles der Geldpolitik aufladen kann?
Ich stimme Herrn Kapern in den ersten Teilen seiner Ausführungen völlig zu. Das ist in der Tat ein Urteil nicht unbedingt über die EZB, sondern vor allen Dingen über den EuGH und am Ende natürlich über das grundsätzliche Verhältnis von nationalstaatlicher Souveränität und supranationaler Ordnung. Und da ist ja übrigens das Bundesverfassungsgericht mehrfach in immer der gleichen Richtung in Erscheinung getreten. Ja, zuletzt das große Lissabon-Urteil, also zum neu gegründeten Lissabon-Vertrag 2009, dass es nämlich immer wieder gesagt hat, es gibt eben eine völkerrechtliche Verankerung des gesamten europäischen Vertragswerks. Das ist eben, dass nationale Regierungen Verträge schließen und dann eben mit dem Lissabon-Vertrag ja tatsächlich eigentlich Abstand genommen worden ist von einer europäischen Verfassung, die es ja gab. Ja, der Europäische Konvent hatte eine ausgearbeitet, sondern man eben da eigentlich eine Zurücknahme des Souveränitätsverständnisses auf europäischer Ebene vorgenommen hat. Und das ist ja, das wird ja auch im Urteil erwähnt, der Artikel 5 des EU-Vertrags, also die begrenzte Einzelermächtigung, die Subsidiarität und Ähnliches. Aber was Herr Kapern im zweiten Teil gesagt hat, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also die Frage jetzt, löst sich das auf in dem Sinne, dass man eine Fiskalunion begründen wird? Ich sehe die Möglichkeit dazu nicht, denn dazu, glaube ich, ist die Divergenz unter den europäischen Mitgliedstaaten in politischer Hinsicht, aber vor allen Dingen auch in finanzieller und fiskalischer Hinsicht viel zu groß. Und insofern würde ich darauf tippen, dass eigentlich dieses Grundproblem, worauf das Bundesverfassungsgericht auch hingewiesen hat, also diese Ambivalenz zwischen dem supranationalen Versuch, immer mehr Recht an sich zu reißen oder die europäischen Verträge als Verfassung zu interpretieren und eben dem nationalen Vorbehalt. Ich glaube, dass diese Differenz sich erhalten wird und finde das eigentlich auch gar nicht schlimm. Also nicht in dem Sinne, dass ich sagen würde, das ist eine Ambivalenz, die die europäische Ordnung stört oder gar beeinträchtigen wird, sondern das ist einfach eine Ambivalenz, der sich die Gründerväter nicht so ganz bewusst waren, die aber mittlerweile ganz deutlich hervorgetreten ist und mit der wir leben müssen. Also eine Art von nationalstaatlicher Hoheit, auf die viele Staaten sehr massiv pochen. Und gleichzeitig die Bereitschaft, bestimmte Bereiche, und das natürlich alles gruppiert um das Projekt Binnenmarkt, bestimmte Bereiche eben sehr bereitwillig gemeinschaftlich selbstverständlich zu regeln und kooperativ zu gestalten, ja, wie auch eben die jüngste Initiative Macron-Merkel. Also insofern glaube ich, dass diese Ambivalenz erhalten bleiben wird und sehe darin gar kein Problem.
Darf ich einen Einwurf noch machen aus Berlin, ja, ganz kurz? Ich glaube, wir würden die verschiedenen Dimensionen des Urteils, die wir jetzt hier aufgeblättert haben in den letzten Monaten, nicht vollständig erfassen, wenn wir nicht darauf hinweisen würden, dass dieses Urteil die Gefahr in sich birgt, die reale Gefahr, dass es zunächst mal, weil das Bundesverfassungsgericht hier sich eben gegen den Europäischen Gerichtshof auflehnt, ihm die Gefolgschaft verweigert, dass dieses Urteil die Rechtseinheit in Europa schwer beschädigen kann, wenn eben jetzt, wie zu befürchten ist, andere oberste Gerichte in den osteuropäischen Ländern, in Polen, in Ungarn, das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel nehmen und sagen, wir brauchen uns an rechtliche Vorgaben aus Brüssel, aus Luxemburg in Zukunft nicht mehr verhalten. Das hat das Potenzial, eine Dynamik, eine zentrifugale Dynamik in Europa jetzt nochmal zu beschleunigen, die ohnehin das Bild von Europa verändern kann und nochmal zu ganz neuen Überlegungen, glaube ich, führen kann, die man da in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren dann möglicherweise verfolgen muss.
Aber die Frage ist ja, Stefan Dietjen, ja bitte, Herr Richter.
Ja, also ich denke, klar, die Gefahr besteht, aber sie besteht auf der Basis eines Missverständnisses des Urteils. Ich glaube, das muss man auch immer herausstellen, denn es ist ja jetzt keine pauschale Kritik vom Bundesverfassungsgericht gewesen am Europäischen Gerichtshof, sondern immer nur, wie schon in früheren Urteilen, die Kritik an der Grenzüberschreitung von Rechtsanmaßungen. Ja, also Begrenzung der gerichtlichen Kontrolldichte steht in dem Urteil drin. Und das heißt eben, dass man also eigentlich im EuGH eine Begrenzung seiner gerichtlichen Befugnisse und ein Bewusstsein darüber haben will. Aber klar, ich meine, das wird natürlich in osteuropäischen Staaten dann simpler interpretiert und damit falsch aus.
Gut, aber das ist der Konflikt, um den es geht. Und wie lässt sich der jetzt lösen? Es geht aus Ihrer Sicht, Stefan Dietjen, darum, dass sozusagen die eigene Rechtsquelle der Europäischen Union als letzte Instanz akzeptiert wird. Aber wie kann man da wieder hinkommen?
Ja, ich glaube, da gibt es keine Lösung. Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Lösung vor Augen, die es auch mit diesem Urteil verfolgen wollte. Das war, wie das Verfassungsgericht sagt, die Idee des Europäischen Rechtsverbundes, eines permanenten, nie endenden Dialoges in einem nicht auflösbaren Spannungsverhältnis zwischen den obersten Gerichten in den Ländern und dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Aus Karlsruher Sicht war dieses Urteil wahrscheinlich nicht der Versuch, ein letztes Wort zu sprechen, sondern der Versuch, diesen Ball weiter in der Luft zu halten, eine Fortsetzung der Diskussion zu ermöglichen, indem man sagt, die EZB kann da jetzt nochmal nachbessern, dann schauen wir uns das an, dann schaut sich der Europäische Gerichtshof das wieder an und die Diskussion geht auf dem hohen Niveau, das das Bundesverfassungsgericht selbst vorlegt, weiter. Diese Idee eines aufgeklärten Ringens um die besseren Argumente zwischen obersten Gerichten, die sich nicht in einem hierarchischen Über- und Unterordnungsverhältnis zueinander verstehen. Diese Idee setzt erstens eine hohe und zweitens konsensuale Debattenkultur zwischen den obersten Gerichten voraus. Ein hohes gemeinsames Verständnis von unumstößlichen Grundwerten, auf denen man sich bewegt und diese Auseinandersetzung dann ebenbürtig austrägt. Und ich glaube, das ist das, was die Karlsruher Richter unterschätzt haben, dass dieser Grundkonsens im Europa, wie wir es jetzt sehen, mit Blick auf die osteuropäischen Staaten und die politische Beeinflussung der Gerichte dort, dass das nicht mehr gegeben ist.
Das Vertragsverletzungsverfahren, das nun von Seiten der EU-Kommission angedroht wurde, war das denn die richtige Reaktion? Ist das die richtige Reaktion, um die Dinge auf die Füße zu stellen, Emanuel Richter?
Ja, kurze Antwort, nein. Also ich glaube, das ist ja Artikel 258 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der greift an dieser Stelle gar nicht. Also das war so ein bisschen ein Schnellschuss von der Kommissionspräsidentin und ich glaube, das greift an dieser Stelle nicht, denn es geht ja nicht darum, dass ein europäischer Vertrag verletzt worden ist, sondern dass es einen Klärungsversuch gegeben hat über das Verhältnis von nationaler Souveränität und europäischem Rechtsgebilde. Und insofern ist das Vertragsverletzungsverfahren an dieser Stelle entweder viel zu abstrakt oder viel zu konkret, aber es greift nicht.
Claire de Mesmer, wie sah man das in Frankreich?
Das Urteil von Karlsruhe wurde mit großer Befürchtung in Frankreich wahrgenommen, begleitet von Zweifeln. Und zwar von der Frage, ist Deutschland immer noch für die europäische Integration zu gewinnen? Ist Deutschland immer noch interessiert an Europa? Und es mag absurd klingen, wenn man das in Deutschland sagt, aber in einem Kontext von Misstrauen geprägt, darf man diese politischen Kosten von dem Urteil nicht unterschätzen. Wir reden jetzt von rechtlichen Mechanismen, und das ist auch normal. Und außerdem ist Deutschland ein Land von Juristen, aber ich glaube, dass die politischen Kosten auch eine starke Rolle spielen.
Bevor wir die Runde beschließen, Peter Kapern, Vertragsverletzungsverfahren, politisch wurde das weitgehend begrüßt in Brüssel.
Ja, das war so, und ich bin auch nicht ganz der Meinung, wie Professor Richter, den wir da gerade gehört haben, dass dieses scharfe Schwert, das die EU-Kommission dort hat, in diesem Fall gar nicht gezückt werden könnte, weil die Rechtsgrundlage eigentlich abwegig sei. Es steht im Raum die Drohung des Bundesverfassungsgerichts, der Bundesbank, die weitere Teilnahme an den geldpolitischen Maßnahmen der EZB zu untersagen. Dazu ist die Bundesbank allerdings vertraglich verpflichtet als Mitglied des europäischen Systems der Zentralbanken. Das heißt, da wäre dann die Vertragsverletzung. Und das Ganze hat natürlich auch eine politische Dimension. Eine Kommission, die die Position vertritt, dass ausschließlich der Europäische Gerichtshof Europarecht auslegt und alle Mitgliedstaaten Urteile des Europäischen Gerichts und deren Gerichte auch anzuerkennen haben, die kann jetzt nicht zurückzucken, nachdem sie gesagt hat, wir überlegen uns, ob wir ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Sie kann zumal gar nicht zurückrudern, nachdem einer der beteiligten Richter des Bundesverfassungsgerichts, Professor Huber, in einem Zeitungsinterview, nun nicht punktgenau, aber doch in diesem Kontext mit Blick, wie ich das interpretiere, auf die EU-Kommission gesagt hat, die soll mal bitte die Füße stillhalten. Das ist ein unerträglicher Paternalismus, den sich eigentlich eine Kommissionspräsidentin nicht gefallen lassen kann. Ich bin allerdings skeptisch, ob dieses Vertragsverletzungsverfahren zu einer Lösung führen wird. Es liefert Ansatzpunkte für politische Kompromissfindungen, für das Ausarbeiten von Verfahrensweisen, wie man mit diesem Urteil und dessen Problemen umgehen kann, weil dieses Vertragsverletzungsverfahren ja zunächst einmal in bestimmten Briefwechseln bestehen, die da zwischen Brüssel und Berlin hin und her gehen würden. Also ich bin eigentlich recht sicher, dass dieses Vertragsverletzungsverfahren von Ursula von der Leyen gestartet werden wird.
Vielleicht aber, das kann man auch noch hinzufügen, liegt die Lösung auch in Karlsruhe selber. Denn was in der breiteren Diskussion bisher wenig beachtet wurde, ist, dass dieses Urteil, jedenfalls nach dem, was ich auch aus Karlsruhe gehört habe, auch im Gericht selbst viel heftiger umstritten ist, als es vielleicht auch das Ergebnis einer 7:1 Entscheidung im zweiten Senat schon mal ahnen lässt. Und offenkundig ist, dass der erste Senat in seiner Rechtsprechung zuletzt in einem wichtigen Urteil vom Ende letzten Jahres zum Recht auf Vergessen eine doch andere Haltung zum Europäischen Gerichtshof hat erkennen lassen. Da gibt es in der Rechtsprechung zwischen den beiden Senaten markante Unterschiede, über die offenbar auch im Bundesverfassungsgericht selbst diskutiert wird. Und wer weiß, der neue Vorsitzende des Bundesverfassungsgerichts ist der Vorsitzende des ersten Senats, Stefan Habart. Andreas Voskuhle scheidet aus. Also vielleicht klären die da auch selber zunächst nochmal etwas, und vielleicht erleben wir da auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts noch Entwicklungen, die diese Auseinandersetzung nochmal in einem anderen Licht erscheinen lassen.
Und ich bin ganz sicher, Stefan Detjen, dass wir noch viele Gelegenheiten haben werden, über diese juristischen Herausforderungen, aber auch über alle finanziellen, die wir eingangs besprochen haben, noch werden diskutieren können. Für den Moment erst einmal danke, dass Sie dabei waren. Guten Abend aus Köln in alle Richtungen.
Das war die Sendung zur Diskussion. Gemeinsame Sorgen, gemeinsame Schulden. Europa in der Corona-Pandemie. Es diskutierten Claire de Mesmer, Leiterin des Frankreich-Programms bei der DGAP, Stefan Detjen, Leiter des Deutschlandfunk Hauptstadtstudios, Peter Kapern, Deutschlandradio-Korrespondent in Brüssel, und der Politologe Emanuel Richter. Die Diskussionsleitung hatte Ursula Welter.